Kapitel 24 Schicksal und freier Wille 271 So unterschiedlich der Atheismus und der Monotheismus sein mögen, sie vertreten beide von entgegengesetzten Standpunkten ausgehend Weltbilder, die den freien Willen des Menschen letztlich negieren. Im Monotheismus ist der Mensch von Geburt an ein gefallener Sünder, dessen Bestimmung die ewige Hölle ist, wenn er sich nicht vor dem Tod zum einzigen Gott bekehrt. Die Vorstellung des freien Willens beschränkt sich hier auf die Frage, ob man sich der jeweiligen Religion anschließt oder nicht. Diejenigen, die sich nicht anschließen, kommen in die Hölle, egal ob sie in ihrem Leben Böses oder Gutes getan haben. Und selbst wenn das Dogma ein Fegefeuer als Zwischenvariante zulässt, bedeutet dies nur einen Aufschub der Entscheidung. Wer sich trotz der Fegefeuerwarnung nicht für die jeweilige Religion entscheidet, landet endgültig und damit für immer in der Hölle. Im Atheismus ist der Mensch ein evolviertes Tier und die entsprechenden Lehrmeinungen besagen, dass der Mensch als Tier letztlich keinen freien Willen habe. Was als freier Wille bezeichnet werde, sei in Wirklichkeit nur ein psychisches Reaktionssystem, das von Gehirnströmen, Nerven und Hormonen gesteuert werde. Doppelpunkt. Willensfreiheit im strengen Sinne ist eine Illusion. Religiöse Visionen sind auf Überaktivität im Schläfenlappen zurückzuführen. In Klammer, Absatz 127, siehe auch Anmerkung 22. Die Ansicht, der Mensch habe keinen wirklichen freien Willen, stimmt in Bezug auf die psychischen und neurophysischen Funktionen. Doch dies zeigt nur, wie gefährlich es ist, den Menschen auf diese Funktionen zu reduzieren. Denn ohne wirklich freien Willen hat der Mensch auch keine absolute Verantwortung. Was diese Weltsicht in konsequenter Praxis bedeutet, wurde bereits in Kapitel 13 und 14 und in Absatz 269 erwähnt. 272 Im materiellen Bereich von Resonanz und Kausalität gibt es keinen wirklichen freien Willen. Aber wir dürfen den Menschen nicht auf die Materie beschränken, denn der Mensch ist in seiner Essenz ein spirituelles Wesen. So wie Gott Bewusstsein und Willen hat, haben auch wir als Teile Gottes Bewusstsein und Bewusstsein ist immer mit freiem Willen verbunden. Wäre der Mensch nichts anderes als ein psychophysisches Wesen, hätte er keinen freien Willen, sondern unterstünde nur dem Diktat seiner hormonellen Triebe, animalistischen Instinkte und neuronalen Impulse, so wie dies der Materialismus behauptet. Der freie Wille ist aber keine Funktion der physischen oder psychischen Struktur, sondern des spirituellen Individuums. Der freie Wille ist direkt ein Ausdruck unseres ewigen Wesens, und ist daher immer in der Gegenwart verfügbar. In Klammer, Absatz 94, 265. Kann also, zumindest potenziell, jederzeit eingesetzt werden. Freier Wille bedeutet nicht eine einmalige, punktuelle Entscheidung. Freier Wille ist das dynamische, immer gegenwärtige Wirkungsprinzip des spirituellen Bewusstseins. Der ewig gegenwärtige und potenziell jederzeit verfügbare freie Wille stellt uns konstant vor die immer neue Frage, inwieweit wir uns dieser inneren Freiheit bewusst sind oder uns zumindest nach dieser Freiheit sehnen. 273 Freier Wille ist nicht dasselbe wie Unabhängigkeit, in Klammer, Absatz 106. Freier Wille ist die Grundlage der individuellen, ständig neuen Entscheidung, worauf ich mein Bewusstsein richten will. Ich bin nie unabhängig, habe aber einen freien Willen. Freier Wille ist die Freiheit zu wählen, wovon ich abhängig sein will. Von Gott, in Klammer Harmonie, Liebe, oder von Illusion, in Klammer Projektion, Selbstzucht, Eigenwilligkeit. Was immer die Entscheidung ist, sie löst Konsequenzen aus, die nicht mehr direkt dem freien Willen unterliegen, sondern den fließenden Reaktionen der jeweiligen Bewusstseinsausrichtung. 274. Der freie Wille ist ein Aspekt der absoluten, spirituellen Realität, wo sich nicht einmal Gott einmischt. Freier Wille bedeutet meine Seelenentscheidung und damit auch meine Verantwortung. Hier bin ich Mitschöpfer, Doppelpunkt, als Schöpfer meines eigenen Schicksals, das immer auch anderen Menschen betrifft, weshalb sich meine Verantwortung nicht nur auf mich beschränkt. 275. Die Seelenentscheidung für Gott, in Klammer, ist gleich Liebe, ist die vollkommene Verwendung des freien Willens. Liebe kann nur freiwillig sein. Aber auch in unserer Liebe zu Gott sind wir nicht unabhängig, denn hier sind wir abhängig von dem, was die Religionen Gottes Gnade nennen. In Klammer, Absatz 94, 122. Wäre das Absolute nichts anderes als eine neutrale Energie, könnten wir Einheit nur dann erfahren, wenn wir von aller Dualität frei wären und zu 100% dieser absoluten Neutralität entsprechen. Es wäre wie der Sprung über einen Abgrund. Doppelpunkt. Entweder kommen wir auf der anderen Seite an oder wir stürzen ab, selbst wenn wir 98% der Distanz geschafft haben. Weil das Absolute aber individuell ist, kann es sich offenbaren und wir können die Realität der göttlichen Liebe erleben, auch wenn unsere Liebe aufgrund der materiellen Existenz nicht absolut rein und selbstlos ist. 276. Die Vollkommenheit des freien Willens ist, mit Gottes Willen zu harmonieren. Gott will Realität, ist gleich bewusstes Einssein, ist gleich Liebe. Dein Wille geschehe, bedeutet, dass wir aus diesem Bewusstsein heraus handeln, in Klammer Absatz 99 bis 101. Gottes Wille ist nicht dasselbe wie Gottes Gesetz. Gottes Wille ist Liebe. Gottes Gesetz ist das neutrale Wirken von Aktion und Reaktion. Es ist nicht Gottes Wille, dass die Menschen ihre spirituelle Identität vergessen, leiden und sich gegenseitig Gewalt antun. Wir sind es, die individuellen Wesen, die mit unseren Bewusstseinsausrichtung Schicksale und ganze Welten formen und dabei bestimmen, welche Situationen wir für uns und für andere erzeugen. Deswegen ist freier Wille direkt mit Verantwortung verbunden. Und diejenigen, die sagen, letztlich gebe es keinen freien Willen, in Klammer Absatz 271, sagen damit auch, der Mensch sei letztlich von niemandem verantwortlich. 277. Eines der grundlegenden Gesetze innerhalb der materiellen Polarität ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, in Klammer Gesetz des Karma. Wie in Absatz 269 erwähnt, kann das Gesetz des Karma von Befürwortern wie von Kritikern falsch verstanden werden. Das Gesetz selbst ist ein Teil der materiellen Welt und wird auch in der Bibel beschrieben, in Klammer Absatz 270. Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist nicht das einzige und auch nicht das höchste Gesetz unseres Lebens. Wenn Karma falsch verstanden wird, liegt es daran, dass sowohl die atheistisch-esoterischen Befürworter als auch die monotheistischen Kritiker nicht wissen, was das Gesetz des Karma in Wirklichkeit besagt. Karma ist ein Sanskrit-Begriff und bedeutet wörtlich Handlung, Kausalität. Das heißt, das, was materielle Reaktionen erzeugt. Karma gehört zu den fünf Faktoren des irdischen Lebens und sollte nie isoliert betrachtet werden. Die Handlungen des Menschen sind nicht nur vom Karma abhängig, sondern von folgenden fünf Faktoren: Doppelpunkt. Atma, Paramatma, Energie, Sanskrit Prakriti, Zeit, Sanskrit Kala, Polarität, angefangen mit Ursache und Wirkung, in Klammer Kausalität, Sanskrit Karma. Von diesen fünf Faktoren sind die ersten vier ewig, in Klammer Sanskrit Sat. Aus irdischer Sicht ist auch die Zeit ewig, im Sinn von anfanglos, in Klammer Anadi, und endlos, in Klammer Ananta. Nur die Polarität ist eine materielle, das heißt vergängliche Schöpfung und unterliegt dem kosmischen zyklischen Entstehen und Vergehen, so wie die gesamte materielle Schöpfung, in Klammer Absatz 227. Alles, was im Bereich der materiellen Polarität stattfindet, hat einen Anfang und ein Ende, so auch die Reaktionsketten unseres Handelns. In jedem Moment können wir gemäß unserem freien Willen neue Karma-Reaktionsketten anfangen oder alte auflösen. Karma ist abhängig von uns, den spirituellen Individuen, und von unserem freien Willen, in Klammer Faktor 1, Atma, sowie vom Absoluten, das ebenfalls bewusst und individuell ist, in Klammer Faktor 2, Paramatma. Denn wir als relative Wesen sind auch mit unserem freien Willen nie unabhängig vom Absoluten, dem Urquell von Energie, in Klammer Prakriti, und Zeit, in Klammer Kala. Die Frage, wie können immaterielle Wesen in materiellen Körpern leben und materielle Reaktionen verursachen, kann nur befriedigend beantwortet werden, wenn wir den Faktor des Paramatma mit in Betracht ziehen, in Klammer Absatz 258. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Im Englischen ist dieses Sprichwort noch prägnanter. Man proposes, God disposes. Wir haben Ideen, Wünsche und Ziele und wollen gewisse Dinge tun, aber all die Voraussetzungen und Fügungen, die für das Umsetzen unserer Vorhaben erforderlich sind, in Klammer, die Koordination der zahllosen Faktoren von Geist und Materie in uns und in allen anderen Beteiligten, entziehen sich weitgehend unserer Macht und Kontrolle. God disposes, Doppelpunkt, stellt zur Verfügung, lässt geschehen, organisiert und arrangiert. Alles entsprechend den von uns gesetzten Impulsen im Rahmen des Gesetzes von Ursache und Wirkung. Handlungen sind nie isolierte Abläufe, sondern stehen immer im Zusammenhang mit vielen, vielen anderen Individuen, die alle ebenfalls ihren Willen und ihr Schicksal haben. Die Koordination all dieser Lebenswege, die ständig durch neue Bewusstseinsimpulse verändert werden, geschieht durch die neutrale Funktion der allgegenwärtigen und allwissenden Gottesmatrix des Kosmos, die im Sanskrit Paramatma in Klammer Überseele genannt wird. 278. Wer meint, Karma sei ein quasi-mechanisches Diktat von prädestinierten Reaktionen, ignoriert den entscheidenden Faktor, den freien Willen, und damit auch die eigene Verantwortung. Es ist ein fataler Fehler, Karma mit Prädestination, in Klammer Vorausbestimmung, gleichzusetzen. Wer das Gesetz des Karma isoliert betrachtet, verabsolutiert es und ignoriert dabei die anderen vier Faktoren, was zur Prädestinationslehre Sternchen führt, wie sie im 16. Jahrhundert von Calvin und ähnlichen Vertretern des monotheistischen Christentums formuliert wurden. Die vermeintliche Logik hinter dieser Lehre besagt, Doppelpunkt, Gott ist allmächtig und allwissend. Der Mensch ist total von Gott abhängig und kann nichts tun, was Gott nicht schon entschieden hätte und nicht schon wüsste, denn könnte der Mensch dies tun, wäre Gott nicht allmächtig und allwissend. Ob der Mensch gut oder böse ist, das heißt in den Himmel oder in die Hölle kommt, entscheidet nicht der Mensch, sondern Gott. Ob jemand von Gott für den Himmel auserwählt oder für die Hölle bestimmt wurde, zeigt sich an den Früchten. Doppelpunkt. Die von Gott Auserwählten haben Reichtum und Erfolg und leben in göttlicher Fülle. Die von Gott Verdammten leben bereits auf der Erde in Armut, Misserfolg und Elend. In der monotheistischen Prädestinationslehre offenbart sich dieselbe egoistische Selbstrechtfertigung wie im atheistischen Monismus, in Klammer Kapitel 14. Beide Seiten unterliegen Einseitigkeiten und Halbwahrheiten, weil sie das Absolute nicht als individuelle Realität sehen. Der Gott der Prädestinationslehre ist nicht der lebendige Gott, sondern ein totalitärer Moloch, wie die Religions- und Weltgeschichte vielfach gezeigt hat und wie dies bereits von Jesus deutlich formuliert wurde, in Klammer Johannes 8,44. Sternchen. Prädestinationslehre ist gleich Determinismus, ist gleich Verabsolutierung der Kausalität. Diese Lehren gründen in der Fehlauffassung, der freie Wille des Menschen stehe im Widerspruch zu Gottes Allmacht und Allwissenheit. 279. Wäre das Absolute und damit auch alles Leben im Relativen nicht individuell, wäre unsere Existenz tatsächlich so gottlos und gnadenlos, wie der Atheismus und der Monotheismus behaupten. Ist das Absolute jedoch Individuum, in Klammer, ist gleich unteilbares, ewiges Sein und Bewusstsein, dann sind wir als Teile Gottes individuell und haben einen freien Willen. Der freie Wille ist der primäre Faktor, das Gesetz von Aktion und Reaktion ist der sekundäre Faktor. Prädestination ist nur die eine Seite der Realität. Die andere, primäre Seite ist der freie Wille. Denn mit dem freien Willen entscheiden wir, welche Handlungen, in Klammer Aktionen, wir ausführen und welche Konsequenzen, in Klammer Reaktionen, wir verursachen. Die Kausalität, in Klammer Karma, ist von der Individualität abhängig. Und Individualität ist untrennbar mit dem freien Willen verbunden. Das richtige Verständnis von Karma verabsolutiert weder den freien Willen des Menschen noch die Prädestination, sondern sieht beide Faktoren in ihrem göttlichen, individuellen Zusammenhang. Das Gesetz von Aktion und Reaktion beschreibt das Zusammenwirken von Prädestination und freiem Willen. Sobald eine der beiden Seiten isoliert oder verabsolutiert wird, fehlt die andere Seite, und wir haben nur noch eine halbe Wahrheit, in Klammer, Absatz 269. Handlungen in der materiellen Welt finden im Wirkungsbereich von Aktion und Reaktion statt und müssen deshalb immer von beiden Gesichtspunkten aus betrachtet werden. Im Aspekt der Reaktion wirkt die Prädestination, im Aspekt der Aktion der freie Wille. Das heißt, aufgrund unserer früheren Handlungen geraten wir des Öfteren in prädestinierte Situationen. Aber in jeder Situation, ob prädestiniert oder nicht, haben wir den freien Willen zu bestimmen, was wir aus dieser Situation machen. Denn was wir in der Aktion tun, ist nicht prädestiniert, höchstens programmiert. Wenn wir aufgrund von Illusion oder Beeinflussung nicht aus unserem wahrhaft freien Willen heraus handeln. 280. Karma-Reaktionen sind materielle Abläufe und alles Materielle hat einen Anfang und ein Ende. Diese Kettenreaktionen können jederzeit gestartet, in Klammer, ins Leben gerufen werden und sie können auch zu einem Ende gebracht werden. Dies gilt sowohl für die guten als auch für die schlechten Karma-Reaktionen. Das Ziel des Lebens besteht nicht einfach darin, sich möglichst viele gute Karma-Reaktionen zu verdienen. Gottesbewusstes Leben bedeutet Überwindung aller Karma-Bindungen durch das Handeln in Einheit mit Gottes Willen, in Klammer, Absatz 276. Wer in diesem Bewusstsein lebt, führt keine Handlungen aus, die schlechte Karma-Reaktionen verursachen, aber handelt auch nicht nur, weil er gute Karma-Reaktionen will. Ein solcher Mensch trachtet nicht nach Belohnung und Anerkennung, sondern sieht die wirklichen Ziele des Lebens und handelt ihnen entsprechend. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Gottesbewusstsein und Handeln aus gutem Karma heraus. Letzteres bedeutet, dass man von eigenem Konto lebt, das heißt, die guten Karma-Karten, in Klammer Geld, Charisma, persönliche Souveränität, intellektuelle Überlegenheit und so weiter, ausspielt und sich auf diese Weise durch das Leben mogelt, ohne sich den wahren Herausforderungen des inneren Weges zu stellen. Karmafreies Handeln ist das, was in vielen Religionen oftmals missverständlich oder einseitig als Sündenvergebung und Gottes Gnade bezeichnet wird. 281. Karma ist nicht eine gnadenlose Lehre, sondern ein göttliches Gesetz. Der Mensch kann von den Ketten der Karma-Reaktionen befreit, in Klammer erlöst werden, wobei auch hier die fünf Faktoren des irdischen Lebens wirksam sind. Vor allem die ersten zwei. Doppelpunkt. Gottes Gnade und unser freier Wille. Gottes Gnade, in Klammer Absatz 275, ist immer gegenwärtig. Der Mensch muss jedoch Heilung, Versöhnung und Erlösung wollen und entsprechend handeln, um sich für Gottes Gnade zu öffnen. Aus eigener Kraft kann der Mensch sich nie von allen Karma-Reaktionen befreien, denn jede Handlung löst neue Reaktionen aus. Die Reaktionsketten an sich wären unendlich. Aber das individuelle Wirken Gottes kann einen Menschen, der wahrhaft will, von allen Karma-Reaktionen erlösen, sodass dieser Mensch nicht alle Reaktionen durchlaufen muss, was ohnehin nie möglich wäre. Vergebung der Sünden ist also nicht ein exklusiv christliches Privileg, sondern ein Tor, das allen Menschen offen steht, unabhängig von ihrer Religion und Konfession. Entscheidend ist das Gottesbewusstsein und die damit verbundene Schwingungserhöhung im Körper, in den Emotionen und in den Gedanken. Doppelpunkt. Selbst wenn du der sündigste aller Sünder bist, kannst du jegliche Schuld, in Klammer, alle noch ausstehenden Karma-Reaktionen, wie ein Meer überwinden, wenn du in das Boot des Erkennens steigst, in Klammer, Bhagavad Gita 4,36. Richte dein Denken, deine Hingabe, dein Wollen und dein inneres Selbst auf mich. So bist du wahrhaft in mir. Und ich verspreche dir, dass wir immer in Liebe verbunden sein werden. Gib alle Arten von Dogmen, in Klammer Identifikation mit irdischen Religionen und Konfessionen, auf und lebe ganz im Vertrauen auf mich. Ich werde dich von aller Sünde, in Klammer, von allem, was dich von mir trennt, befreien. Fürchte dich nicht, in Klammer, Bhagavad Gita 18,65-66. Wenn wir zu unserem Gottesbewusstsein und zu unserer göttlichen Liebe erwachen, dann ist dies die ultimative Wiedergutmachung von allen Sünden und von aller Schuld. Wir überwinden die Schatten der Vergangenheit und kommen in die Kraft der Gegenwart, indem wir uns selbst im Licht der Ewigkeit sehen und entsprechend handeln. In Klammer, Absatz 122. 282. Karma ist nicht ewig, weder in Bezug auf die Vergangenheit noch in Bezug auf die Zukunft. Jede Karma-Kettenreaktion wurde einmal gestartet und kann auch wieder beendet werden. Dies gilt für positive Karma-Reaktionen genauso wie für negative. In der atheistischen Esoterik wird die Wirkungsweise des Karma-Gesetzes missverstanden, vor allem im Zusammenhang mit der Reinkarnation. Eine typische Aussage dabei lautet, jedes Opfer sei auch Täter gewesen, in Klammer, Absatz 269. Angenommen, dies würde stimmen, dann wären im letzten Leben das Opfer der Täter und der Täter das Opfer gewesen. Und in dieser Situation würden dann ebenfalls gelten, dass jedes Opfer auch Täter war. Also wären sich das damalige Opfer und der damalige Täter schon früher in vertauschten Rollen begegnet und noch früher in wiederum vertauschten Rollen und so weiter. Bestehen diese Rollen vom Anfang der Schöpfung an? Dann wären sie von einem mechanischen, das heißt falsch verstandenen Karma-Gesetz prädestiniert worden. Wie bereits in Absatz 278 erwähnt, führt dies zur Prädestinationslehre. Hier einfach in einer esoterischen Form. Doppelpunkt. Das Böse ist eine notwendige Erfahrung, denn jedes Opfer, das Böse erfährt, war selbst einmal Täter. Das Böse ist jedoch keine Notwendigkeit der Kausalität, wie die atheistische Esoterik behauptet, in Klammer, als Rechtfertigung des Negativen, sondern ist immer die Folge einer inneren Entscheidung. Karma-Beziehungen haben irgendeinmal begonnen. Wann? Vertreter der atheistischen Esoterik gehen davon aus, dass Karma eine anfangslose Kette ist und unser Leben vollständig beherrscht. Ansonsten müssten sie einräumen, irgendwann sei jemand, der nicht Täter war, Opfer geworden. Und dann würden ihre Grundaussagen nicht stimmen. Aus theistischer Sicht stimmen diese Grundaussagen tatsächlich nicht, denn sie beschränken unser Leben auf die pseudospirituelle, in Klammer ist gleich atheistisch-monistische Lehre von der Karma-Selbstorganisation der Materie, in Klammer Absatz 129. Aufgrund des freien Willens ist es jederzeit möglich, dass Menschen, die nicht Opfer waren, zu Tätern werden und neue Karma-Ketten starten, auch heute. Und das erste Wesen, das innerhalb der kosmischen Karma-Situation in die Trennung gegangen ist, in Klammer, Absatz 112, 123, 253, tat dies ebenfalls aus freiem Willen und nicht aufgrund einer Notwendigkeit oder einer Selbstaufopferung, wie dies gewisse Kreise in Verteidigung ihres Gottes Luzifer glauben. Doppelpunkt. Luzifer opferte sich freiwillig und wurde zum scheinbar Bösen, damit die Menschen die notwendige Erfahrung des Bösen machen können. Denn das Böse ist die Kraft, die Gutes schafft. In Klammer, Absatz 136. 283. Betrachten wir das stereotype Karma-Beispiel: Person A ermordet Person B. Auch hier wirken gleichzeitig die Prinzipien von Prädestination und freien Willen. Wenn Person A Person B ermordet, bekommt Person B im nächsten Leben gemäß vereinfachten Karma-Klischee die Möglichkeit, Person A das Gleiche anzutun. Entscheidet sich das Opfer, seinen ehemaligen Mörder umzubringen, wird dadurch die damalige Tat nicht gesühnt, sondern das Opfer hat sich entschieden, ebenfalls zum Täter zu werden. Und wir haben nun zwei Schuldige. Denn Person B weiß, dass ein Mord juristisch gesehen kriminell, aus menschlicher Sicht unmenschlich und gemäß dem göttlichen Geboten verboten ist. Eine Karma-Kettenreaktion wird nicht dadurch aufgelöst, dass man zurückschlägt und Gleiches mit Gleichem vergilt, sondern dadurch, dass man sich aus freiem Willen entscheidet, nicht zurückzuschlagen. Jesus meinte dieses Prinzip von Karma-Auflösung, als er sagte: Wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. In Klammer Lukas 6,29. Die Kette von Aktion und Reaktion, in Klammer Täter-Opfer, Opfer wird Täter, Täter wird Opfer und so weiter, wird so lange fortgesetzt, bis eine der Parteien freiwillig aussteigt und aufhört zurückzuschlagen, also auf ihr karmisches Recht, in Klammer Auge um Auge, Zahn um Zahn, verzichtet. Karma-Kettenreaktionen können jederzeit aufgelöst werden. Diese erfordert jedoch vom Täter wie vom Opfer entsprechende Schritte. Doppelpunkt. Der Täter muss seine Schuld erkennen, zugeben, bereuen und wiedergutmachen. Das Opfer muss dem Täter und gegebenenfalls auch sich selbst verzeihen. Und auch der Täter muss sich selbst verzeihen, was aber erst möglich ist, wenn er die Schuld erkennt und bereit ist, das von ihm verrichtete Böse wieder gut zu machen. In Klammer, gerade diese Einsicht und Reue werden durch die atheistisch-monistischen Weltbilder verhindert, die besagen, alles ist eine notwendige Erfahrung. Der Täter und das Opfer hatten vereinbart, diese Rollen zu übernehmen. Denn alles ist eins, alles ist Gott. 284. Bedeutet die Aufforderung, die andere Wange hinzuhalten, dass wir uns alles gefallen lassen sollen und dass wir uns nicht verteidigen dürfen? Natürlich nicht. Derselbe Jesus, der sagte, man solle die andere Wange hinhalten, sagte auch: Weiche von mir, Satan, in Klammer MT 4,10. Beides war Ausdruck von vollkommener Liebe und vollkommenem Karma-Wissen. Göttliche Liebe bedeutet nicht Schwachheit oder Naivität. Göttliche Liebe bedeutet, immer nur das Beste für den anderen wollen, auch für Feinde und sogar für den Satan, in Klammer Absatz 121. Liebe kann also die verschiedensten Formen annehmen, auch Strenge und Härte, falls dies dem Besten des anderen dient. Wenn jemand sich an uns schuldig machen will, ist es unsere Pflicht, dieser Person nicht die Möglichkeit dazu zu geben. Denn sonst würden wir mitschuldig daran, dass sich diese Person noch tiefer in Schuld und Sünde stürzen konnte. Selbstverteidigung und Abgrenzung stehen folglich nicht im Widerspruch zum Prinzip der göttlichen Liebe. Manchmal jedoch sind Selbstverteidigung und äußere Abgrenzung nicht möglich, wie im Fall von Kriegen, Versklavungen, Genoziden, Überfällen, diktatorischen Verordnungen und so weiter. Solche Situationen stellen Übergriffe dar, das heißt physische oder psychische Gewaltakte, die durchgeführt werden, ohne dass die betroffenen Personen die Möglichkeit haben, sich selbst zu verteidigen oder zu entscheiden, ob sie Teil dieser Situation sein wollen. Durch Übergriffe werden neue Karma-Kettenreaktionen gestartet. Es ist also nicht Gott, der uns zu Tätern und Opfern macht. Wenn wir einen Übergriff ausführen, dann tun wir dies aufgrund unserer eigenen Entscheidung und sind dafür verantwortlich. Jede Handlung löst Kettenreaktionen folgen gemäß dem Gesetz der Kausalität in Klammer Karma aus. Reaktionsfolgen zwischen Täter und Opfer. Irgendwann hat einer der beiden dieser Karma-Beziehungen angefangen. Und das war ein Übergriff auf einen Menschen, mit dem vorher noch keine Karma-Beziehung bestanden hatte. Dies gilt sowohl in privaten als auch in globalen Situationen, bis hin zum Zeitpunkt, wo die Menschheit auf der Erde in die ersten Karma-Kettenreaktionen hineingeriet. Mit anderen Worten, es gibt schuldige Täter und unschuldige Opfer. Aber keine unbeteiligten Opfer. Denn wir alle leben hier auf demselben Planeten, des freien Willens. 285. Die Welt der Dualität ist ein Ort des freien Willens, wo jeder grundsätzlich alles tun kann, was er will. Deshalb sind auf der Erde auch die Extremen des Bösen möglich. Die Tatsache, dass Menschen oder Unmenschen durch Übergriffe jederzeit neue Karma-Kettenreaktionen starten können, erklärt, warum Menschen zu Opfern werden können, ohne dass eine Karma-Verbindung zu den Tätern bestand. Weil die Erde ein Ort des freien Willens ist, können hier auch die negativen Wesen ihren freien Willen ausleben, was des Öfteren zu Übergriffen führt. Die Erde ist deshalb ein Ort höchster Herausforderung, in Klammer Absatz 113, Hier in dieser Welt ist es unvermeidlich, dass Täuschung, Lüge kommt, aber wehe denen, durch die sie kommt, in Klammer MT 18, 7. Die Erde ist ein Ort, wo auch Seelen aus den dunklen Welten physisch geboren werden oder astral in die physische Welt hineinwirken können. Wenn wir auf der Erde geboren werden, kommen wir also in eine Welt, wo wir jederzeit damit rechnen müssen, dass Menschen im Missbrauch ihres freien Willens, das heißt durch Verblendung, Boshaftigkeit, negative Gruppendynamik usw., Gewalt oder eine andere Ungerechtigkeit ausführen. Das ist das Risiko, das mit einer Geburt auf der Erde verbunden ist und das auch diejenigen auf sich genommen haben, die sich freiwillig, das heißt aus Liebe entschieden, an diesen Ort der Extreme geboren zu werden. In Klammer Absatz 239. 286. Wenn Gewalttaten und Übergriffe stattfinden, ist dies nicht die Schuld oder das schlechte Karma der Opfer, wie in der atheistischen Esoterik geglaubt wird, sondern die Verantwortung der Täter. Denn die Täter haben sich für eine bestimmte Handlungsweise entschieden und mit diesen Handlungen lösen sie neue Karma-Reaktionen aus. Über die Opfer dürfen und können wir nicht urteilen, weil wir ihr Karma nicht kennen. Denn unabhängig davon, was das Karma oder die Resonanz der Opfer war, Gewalttaten und Übergriffe gehen immer auf das Konto der Täter. Wenn Menschen in ein Konzentrationslager verschleppt werden, wenn Kriegsherren Atombomben oder uranverseuchte Bomben abwerfen oder sonst wie Massenmorde durchführen lassen, dann geschieht dies nicht wegen des schlechten Karmas der Opfer, sondern wegen der Entscheidung von bestimmten Personen, die dadurch zu Tätern werden und für ihre Taten volle Verantwortung tragen. 287. Angesichts von allem Leid und aller Unwahrheit in der Welt lautet eine Spekulation der atheistischen Esoterik: Gott brauche dies alles, um sich selbst in seiner ganzen Fülle erfahren zu können. Es sei also Gott, der Leid und Unwahrheit wolle. In Wirklichkeit ist es der Mensch, der innerhalb der physischen Welt die Polarität von Licht und Schatten braucht, um Licht wahrnehmen zu können. Aber dies betrifft nur den Menschen und nicht das Licht. Das Absolute braucht das Relative nicht, um seine Absolutheit zu erfahren. Genauso wie das Licht keinen Schatten braucht, um Licht zu sein. Da in der atheistischen Esoterik jedoch die Individualität Gottes verkannt wird, wird Gott gemäß den Konzepten des Monismus als ein Aspekt der Relativität gesehen, da in Wirklichkeit alles eins sei. Punkt, Punkt, Punkt. Aus theistischer Sicht ist Gott vollkommen und benötigt nichts, da alles in ihm enthalten ist. Gott erschafft nicht aus einem Mangel, sondern aus der Fülle heraus. Gottes Liebe und Freiheit ist auch in seinen Teilen gegenwärtig, denn nur wo es freien Willen gibt, ist Liebe möglich. Wir sprechen hier vom höchsten Mysterium des Lebens, in Klammer Absatz 94, an dem Gott uns alle teilhaben lässt, gemeinsam wie auch individuell. Wie weit wir teilnehmen, ist eine Frage unseres freien Willens. Ende des 24. Kapitels.